Perfeito. Einer Herzenswunsch und der Herzenswunsch ist der, dass wir Ja sagen können zu unserem Menschsein, zu dem, wie du uns geschaffen hast, mit allem, was wir sind, mit allem, was du uns eigentlich hast. Und ich bete, Jesus, dass du uns frei machst von falschen Bildern, von menschlichen Bildern, von verzerrten Bildern auf uns selber. Und ich bete, dass du uns in die Freiheit reinführst. Und ich bete, dass du, ich leg dir das hin, was ich heute vorbereitet habe, und ich bete, dass du es verwendest, um uns in die Freiheit reinzuführen, die du schenken kannst. Amen. Ja, ihr Lieben, wir machen ja weiter mit der Serie der L-Wörter. Das ist ganz spannend. Wir sind ja in dieser Übergangszeit, wo Gott an uns arbeitet und wo wir, wo sich Gott wünscht, auch dass wir ihn an uns arbeiten lassen, damit wir so verändert werden in dieser Zeit, damit wir dann wirklich in das verschrockene Land reinmarschieren können, mit Freude, mit Zuversicht, mit Hoffnung und geprägt von dieser tiefen, tiefen Liebe, die Gott Jesus für uns hat, die der Vater uns schenkt. Und dann kann es und wird es uns gelingen, dass wir in das versprochene Land rein marschieren und das erleben oder das leben, wozu Gott uns berufen hat, als Kirche und als Einzelne. Ja. Und diese L-Wörter, das sind ganz einfach, warum die, das sind ganz einfach Begriffe, die mit unserer persönlichen Jesus-Nachfolge zu tun haben. Wo es wichtig ist, dass wir Bescheid wissen, was ist damit gemeint? Was heißt das und was heißt das für mich und wie kann ich das leben? Genau. Und Thema ist heute Luft, ist auch ein L-Wort. Und meine Frage an euch ist, was ist euer erster Gedanke, wenn ihr das Wort hört? Was kommt euch da als erstes in den Sinn? Wer traut sich?
Sex.
Essen?
Habe
Sex?
deine Lust am Herrn.
Habe deine Lust am Herrn?
Das ist meine heilige Frau.
Ja. Ja, Essen haben wir schon gehabt. Das waren zwei Stimmen für Essen. Nur eine Stimme für Sex. Sag uns das.
Nicht sagen, reden lauter. Die Werbung, die wird auch in Richtung Lust irgendwie
Ja, also
beeinflusst, Werbetext und so weiter, ja.
das heißt, Werbung will unsere Lust anstacheln oder
Ja,
so.
genau, ja.
Lust gibt Befriedigung auf verschiedenen Ebenen.
Ja.
Wenn man jetzt darüber so redet, so ist Lust dann für euch was grundsätzlich Positives oder eher etwas so, weiß ich nicht.
Positiv.
Positiv.
Es sollte was Positives sein.
Wie viele Stimmen für positiv?
Ja, zwiespältig.
Ja.
Zwiespältig.
Bei mir auch zwiespältig, ja.
Also 1, 2, 3, 4.
Ich glaube, es kommt darauf an,
Sechs Stimmen für positiv und zwei Stimmen für zwiespältig.
Ich auch.
Drei Stimmen für zwiespältig. Also Zwiespältigkeit, es kommt drauf an. Okay, ja. Und Abschlussfrage, falls euch leicht darüber zu reden, oder ist das für euch eher so ein tabubesetztes Thema eigentlich?
Okay. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, auch gleich mit Freude übersetzt, also in der Bibel, für den einen.
Ja, es kommt auf die Übersetzung drauf an.
Habe ich jetzt Lust, ne?
Ich finde es sehr spannend, dass die altvaterischen Übersetzungen, also Luther Alt, so wie es das du vorgelesen hast, die nicht revidierte Luther und die Elbefelder verwenden oft Lust. Die neuen Übersetzungen, neues Leben, neue Genfer, Hoffnung für alle, etc., verwenden mehr hauptsächlich Freude. Lust findet man doch gar nicht in diesen Übersetzungen. Finde ich spannend. Und da frage ich mich, warum eigentlich?
Vielleicht ist in der Lust vergangen.
Eigentlich wäre das schade, gell, wenn dann die Lust vergangen wäre. Mhm. Mir ist was ganz, ganz wichtig. Den Themen, diese sogenannten schwierigen Themen, Sex, Lust und Geld, ja, gehören zum Menschsein ganz normal dazu. Das ist ein ganz normaler Teil unseres Lebens. Und ich wünsche mir, dass wir als Nachfolger von Jesus diejenigen sind, die damit so entspannt umgehen können. Wie soll ich das jetzt formulieren? Einfach die damit sehr entspannt umgehen können, weil sie wissen, mit Gott gelebt ist das alles, gehört zu uns dazu und kann man mit Gottes Hilfe auf eine gute und schöne und bereichernde Weise leben. Ja, es ist nichts, vor dem wir Angst haben müssen. Es ist nichts, was bedroht ist oder so. Ja. Also das wünsche ich mir, dass wir als Kirche einfach, was diese Themen betrifft, da frei sind einfach. Frei von falscher Scham und von falschen Tabus. Weil das sind alles menschliche Empfindungen, gehören zu uns dazu und deswegen ist es, finde ich, und wenn Gott das in uns reingelegt hat, dann ist es ja nicht so, wie wir uns schämen müssen oder was irgendwie schlecht ist. Ich habe mir einige Definitionen angeschaut, kann sich da Wikipedia, deutsches Online-Wörterbuch, digitales Wörterbuch der deutschen Sprache und so weiter und so fort, gibt es auch Menge Quellen. Ich habe mir da was rausgeholt. Also erstens einmal, Lust ist das Wort, das man normalerweise verwendet, um das stärkste menschliche Empfinden zu beschreiben. Also das stärkste positive menschliche Empfinden. Ja. Und es ist stärker als Glück, weil der Lust hat so etwas Ekstatisches an, so was Außergewöhnliches. Ja, Glück ist so, was kann man als permanenten Zustand erleben und ist schön. Lust als permanenter Zustand wird irgendwann einmal sehr anstrengend. Kostet Kraft. Mhm. Ist momentan was unglaublich Schönes und Beglückendes, ja. Aber auf Dauer vielleicht ein bisschen zu anstrengend. Ja. Für mich ist das auch, ich bin dankbar, dass ihr das auch so seht, weil ich finde auch, Lust hat so viel mehr zu tun als nur mit Sex. Ja. Beim Sex empfinden wir wahrscheinlich Lust am stärksten und am intensivsten, ja, aber das ist ja nicht bei weitem nicht das Einzige. Und eben, ich finde es spannend, dass man Lust früher viel häufiger verwendet hat als heute. Das finde ich spannend insofern, weil wir in einer Zeit leben, die für sich in Anspruch nimmt, unheimlich frei zu sein, und unheimlich liberal zu sein. Und dann haben wir scheinbar mit solchen Begriffen ein Problem. Das ist, finde ich, schräg. Ich sage es einmal so. Ja. Früher war eine Lust für die Augen. Das waren tolle, schöne, wunderbare, großartige Dinge. Landschaft, Festessen, ein tolles Fest mit voll gekleideten Menschen und so weiter und so fort. Wir haben Lust auf Kino, Sauna, Essen, Sex, nicht nur Sex, ein Vollbad, was auch immer. Ja. Mhm. Das Spannende ist, ich habe mal angeschaut im Alten Testament, wie das Wort Lust verwendet wird. Und das wird, gibt es drei Bedeutungen. Also das eine ist die Lust am Leben, also Lebensfreude. Ja. Das zweite ist, Lust auf eine bestimmte Sache zu haben, auf irgendwas, ich hab Lust auf irgendetwas, ja. Und das dritte ist, die Lust an Gott, seinen Geboten und an seiner Rettung und an ihm einfach um seiner selbst willen, ja. Die Lust an Gott, so wie du schon gesagt hast. Da gibt's noch viel mehr Bibelstellen, ja. Und dann gibt's im Alten Testament, kennt ihr vielleicht das Hohelied? Und das Hohelied ist eigentlich ein Lobgesang auf das sexuelle Begehren zwischen Mann und Frau, ja. Das wird als unheimlich schön und wertvoll dargestellt, mit zum Teil sehr eindeutigen Bildern. Also die sind da nicht sehr geschamig. Die Verfasser waren da nicht besonders geschamig, sondern die haben da ganz kleine Brüste sind, was weiß ich, ja. Mit Bildern, die uns heute eher wenig sagen.
Wenige von Zickern.
Ja, genau. Ja. Danke. Das ist jetzt nicht das, was uns als erstes einfallen würde. Ne? Also doch, mir nicht, sagen
wir. Wir haben das doch nicht als Trauspruch genommen.
Hat sich nicht getraut, oder wie?
Und das Spannende ist, im Hohelied wird das komplett Wort Lust kein einziges Mal vor. Das finde ich sehr interessant.
Und im Neuen Testament. Das ist im übertragenen Sinn gemeint. Ne?
Bitte?
Das ist alles nur im übertragenen Sinn gemeint auf Gott, auf die Liebe zu Gott. Ne?
Also ich lese das Hohelied anders.
Ja, ja. Aber was ich sagen für dich?
Ja, das kann man so sehen, aber ich glaube nicht, dass das die Absicht des Autors war, dass jetzt im übertragenen Sinn auf Gott. Mhm, also genau. Ich erlebe, so wie ich das Judentum kenne, ich kenne es nicht besonders gut, aber das sind ein sehr sinnesfrohes Volk. Die feiern, die lassen es krauchen, sind nicht wahnsinnig charmig. Also die haben da eine sehr positive Einstellung für allen Lebens, also zu allen körperlichen Freude, Genuss und so weiter. Das können die wirklich. Lust kann natürlich auch zerstörerische Auswirkungen haben, wenn sie sich auf die falschen Dinge richtet. Das ist klar. Das können wir nicht wegdiskutieren, wenn wir über dieses Thema Lust sprechen. Dann müssen wir uns auch dem stellen, dass so wie jedes Empfinden, es gibt auch einen Zorn, der in der Bibel gibt es zum Beispiel zum Thema Zorn die interessante Stelle, wenn ihr zornig seid, dann sündigt es nicht dabei. Das heißt, Zorn an sich ist keine Sünde. Aber es kann so sehr kann dazu führen, dass wir uns große Schuld auf uns laden. Wenn wir ihm auf eine ungesunde Weise Raum geben. Ja? Und mit der Lust ist es dasselbe. Lust ist etwas, das spiegelt Gottes Charakter wider. Da hat, wenn wir dadurch, dass wir Lust empfinden können, hat der Gott etwas von seinem Charakter in uns hineingelegt. Da spiegeln ja was von ihm wider. Ja? Aber eben, es ist wichtig, dass wir darauf achten, dass unsere Lust sich auf die richtigen Dinge ausrichtet. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 6,12 die spannende Stelle: Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und das ist für mich die Frage, weil es gibt immer wieder die Frage, darf man ... als Christ? Ist da die Antwort? Ja, du darfst. Es ist dir alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut. Es ist dir alles erlaubt, aber du sollst dich von nichts beherrschen lassen. Das heißt, es gibt da jetzt nicht diese starren Regeln, so wie wir es im jüdischen Gesetz gehabt haben, sondern es gibt diese, Gott geht um unser Herz, Gott geht es nicht um Äußerlichkeiten, sondern Gott geht um unser Herz, wie es da innen drinnen ausschaut und aus welcher Motivation heraus wir es machen. Ja. Das macht es auf der einen Seite schwieriger, wenn wir da jetzt nicht mehr einfach simpel da richtig, da falsch einteilen können. Auf der anderen Seite schenkt es uns eine große Freiheit und macht das Ganze eben auch viel menschlicher, finde ich. Gott sagt, ihm geht es ums Herz und nicht um den Lichtraum. Das finden wir schon im Alten und viele Bibelsprüche. Ich bin noch was Interessantes draufgekommen. Ich habe draufgekommen im Zusammenhang, wie ich mich damit beschäftigt habe ich mal gedacht, Lust wird immer dann gefährlich. Glaube ich, bin ich so überzeugend, kann man jetzt im Zug der Vorbereitung. Lust wird immer dann gefährlich, wenn wir keine oder zu wenig Lust an Gott haben. Wir haben in der Anbetungszeit jetzt das Lied gesungen, ich gebe mich ganz hin und sage, ich liebe dich und sage, ich brauche dich, denn du bist wunderbar. Das könnte in jedem Hitparaden-Liebeslied so drinnen stehen. Ja? Aber es ist nicht auf einen Menschen gerichtet, sondern es ist auf Gott ausgerichtet. Und es ist die Frage, kann ich das so vom Herzen sagen? Ja? Kann ich das wirklich so vom Herzen sagen? Ich komme noch später darauf zurück, was uns da im Weg stehen kann. Ja? Denn auch da brauchen wir uns nicht genieren, weil ich meine ehrliche Antwort darauf nein ist, dann ist es besser, als wenn ich ein ehrliches Nein als Antwort auf die Frage ist gesünder und besser als ein unehrliches Ja. Oder oberflächliches Nein. Wenn wir ein ehrliches Nein sagen, dann kann man trotzdem arbeiten. Dann ist die Tür für Gott offen, dass man das auch verändern kann. Also darum finde ich es immer so wichtig, auch dass wir ehrlich zu unseren Schwächen stehen. Denn Gott kennt unser Herz ja sowieso. Und wenn wir ehrlich dazu stehen, dann öffnet das für ihn die Tür, damit er da was verändern kann. Ja. Gesunde Lust soll sich, glaube ich, wirklich auch zuallererst auf Gott richten. Du hast schon mit zitiert den Psalm 37, Vers 3, habe deine Lust am Herrn. Da steht ein spannendes Versprechen hinten dran, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Er wird es dir nicht geben, wenn du deine Lust am Herrn nicht hast. Oder er kann es dir nur dann geben, wenn Gott deine größte Freude ist. Weil dann ist dein Herz so verändert, dass das, was du dir von Herzen wünschst, mit einem seiner Wünsche in Einklang steht. Petrus schreibt, 1. Petrus, ich habe jetzt die Stelle nicht mehr im Kopf, schreibt, ihr bittet und empfangt aber nichts, weil ihr auf eine böse Weise bittet, weil ihr nur darum bittet, damit sie sich in euren selbstsüchtigen, damit ihr eure selbstsüchtige Gelüste befriedigen könnt. Und das gibt uns Gott nicht. Denn er will nicht, dass wir uns selber schaden und anderen Schaden zufügen. Ja? Und ich glaube, jeder von uns kennt die Geschichten, wo man dann im Rückblick froh und dankbar ist, dass Gott unsere Gebete nicht erhört hat. Ja. Also ich habe da einige Male diese Erfahrung gemacht, wo ich im Rückblick habe, na Gott sei Dank, war es nicht so. Ja. Die Psalmen sind eine großartige Quelle für solche Aussagen. Psalm 25, Vers 1, nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Ja. Psalm 42 ist auch ein sehr bekannter Psalm. Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich oder meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Ja. Stellt euch vor, so eine Wildtierherde in der Wüste, alles ist Staub drauf und nirgends ist Wasser und dann finden sie endlich Wasser. Das ist so das Bild dahinter. Gott, du bist mein Gott, ich suche dich von ganzem Herzen. Psalm 63, Vers 2 ist das. Gott, du bist mein Gott, ich suche dich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir und mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Das erinnert mich ein bisschen an unseren Zustand unserer Welt. Ja, unsere Welt ist auf eine gewisse Weise komplett kaputt. Da ist noch Gottes Schönheit und Großartigkeit sichtbar drinnen. Ja, aber es ist auf der anderen Seite kaputt dadurch, dass wir von Gott getrennt sind. Ja. Die Bibel sagt ja auch, diese Welt ist nicht unser Zuhause, wenn wir mit Jesus gehen. Sie ist nicht unser Zuhause. Wir sind da Fremde, wir gehören da, wir leben da eine befristete Zeit, aber unsere wahre Heimat ist bei Gott. Das ist bei Jesus. In der Ewigkeit. Psalm 84 gibt es zwei Stellen, ja. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich nach vor Verlangen, nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Und der Vorhof, da war man ja auch noch nicht direkt in Gottes Gegenwart. Ja, da hat man den Tempel so sehen können, aber vor Gottes Gegenwart war da noch ein gutes Stück weit entfernt. Aber schon danach, nur ein bisschen in die Nähe von Gott zu kommen, schreibt der David da, verzehre ich mich vor Verlangen und danach, dass ich wenigstens in die Nähe von dir kommen kann, Gott, ja. Oder Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000 irgendwo anders, ja. Lieber möchte ich Torhüter, also draußen beim äußersten Tyrol, vom Haus des meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen wohnen. Frage ist, wenn ich da auf diese Anfrage, ob ich Lust an Gott habe, ja, wenn ich die nicht ehrlich mit Ja oder nur bedingt mit Ja beantworten kann, dann ist natürlich wichtig, wie kann ich da hinkommen? Gibt es da einen Weg dorthin? Kann ich dazu was beitragen? Und ich glaube, ich kann sehr wohl was beitragen dazu. Ja. Ich glaube, Lust an Gott braucht eine Beziehung. Ja. Und jetzt sagen wir alle, ja, wir haben ja eine Beziehung zu Jesus, wir haben ja Jesus unser Leben in die Hand gegeben, ja, das schon. Aber wenn ich meine Frau heirate und dann in eine andere Stadt ziehe und nie mehr rede mit ihr, dann bin ich zwar immer noch verheiratet mit ihr, ja, aber die Beziehung ist nicht sehr lebendig, sage ich jetzt einmal. Auch wenn ich auf dem Papier noch verheiratet bin mit ihr. Also jede Beziehung, jede gute Beziehung, braucht Zeit. Wir kommen da nicht drum herum, das ist, da gibt es leider keine Abkürzung. So gern ich die manchmal hätte, aber die gibt es nicht. Es gibt keine Abkürzung dafür. Beziehung mit Gott braucht Zeit. Und ich kann diese Beziehung zu Gott kann nur inniger und näher und liebevoller und tiefer werden, wenn ich unter anderem bereit bin, unter anderem Anführungszeichen Dinge zu opfern für diese Beziehung, ja. Und wir leben in einer Zeit, wo wir alle wahnsinnig, oder viele von uns, nicht alle, Gott sei Dank, aber viele von uns sind wahnsinnig beschäftigt, ja. Aber es ist die Frage, haben wir da nicht die Möglichkeit, auch einmal auszusteigen, wenigstens für 10 Minuten oder eine Viertelstunde, ja. Und wo ich mir denke, ja, das wäre vielleicht mein Denkanstoß für die kommende Woche, dass man mal schaut, hey, wo kann ich was streichen? Wo kann ich was streichen, was ich eigentlich nicht brauche, um mir Zeit für Gott zu nehmen? Ja? Und nehmt euch die Zeit. Und das kann entweder sein, wenn ihr wenig oder gar keine Zeit findet, dass ihr mal zwischendurch immer wieder mal 15 Minuten euch nehmt. Ja? Oder andere Möglichkeit, dass ihr euch einmal, wenn ihr das schon länger nicht gemacht habt, nehmt euch einmal eine Stunde oder mehr Zeit. Schaut euch einmal eine Stunde frei. Der Terminkalender kann da ein super Werkzeug sein. Tragt euch das in euren Kalender ein. Eine Stunde Zeit mit Gott. Und wenn ihr euch fragt, kannst du danach wieder einen Termin? Sorry. Schon vor. Ja? Auch für euch selber. Dass man ein bisschen mehr neu in diese Tiefe mit ihm eintaucht. Und wie ich schon gesagt habe, es können in dieser innigen Nähe, da können Dinge im Weg stehen. Das ist eine Realität, auch das gehört zum Leben dazu. Dass wir alle haben unsere Geschichte und den meisten von uns sind im Laufe unseres Lebens auch nicht so schöne Dinge passiert. Ja? Wo uns Menschen verletzt haben, wo wir andere verletzt haben vielleicht auch. Schmerzhafte Dinge, die uns geprägt und verändert haben. Und je früher das, gerade Dinge, die in unserer Kindheit und noch mehr in unserer frühen Kindheit da getroffen haben, ja, wo Vertrauen zerstört wurde, zum Beispiel, ja, das kann viel machen mit uns, das kann uns für den Rest unseres Lebens prägen, ja. Und da können innere Blockaden entstehen, dass man Gott einfach nicht an sich heranlassen kann, weil einem das zu gefährlich erscheint. Weil man das Gefühl hat, nein, ich muss mich schützen oder wie auch immer, ja. Und dann ist es schwer möglich zu sagen, so zu leben, wie Jesus sagt, wäre es für die Kinder. Wenn wir als menschliche Kinder nie dieses Vertrauen entwickeln haben können, wird es uns gegenüber Gott sehr, sehr schwer fallen, ja. Das ist einfach so. Aber da gibt es Hilfe, ja. Und da können wir uns Hilfe holen im Gebet. Und ich muss da auch wieder mal eine Lanze auch für die Seelsorge brechen. Dass man dann auch eben das Geld in die Hand nimmt, um sich professionelle Seelsorge zu holen. Weil die Menschen, die das machen, die haben viel Wissen und viel Erfahrung über all diese Dinge. Und die können dann da viel effektiver weiterhelfen als jemand, irgendwer von uns. Wir alle tun unser Bestes und der Heilige Geist kann viel bewirken. Keine Frage, ja. Aber oft einmal braucht es halt auch einen Prozess und das ist wichtig. Und was mir immer so weh tut, wenn Leute sich dem gegenüber das nicht so oder so Vorbehalte haben, ist, mir tut das deswegen so weh, weil ich mir denke, wir könnten uns so viel ersparen. Man kann sich so viel ersparen, wenn man sich rechtzeitig Hilfe holt. Wir haben es auch mit der Anna erlebt. Wir haben nicht gewartet, bis das große Desaster da war. Und ich bin so dankbar, dass wir uns rechtzeitig Hilfe geholt haben, wie wir da halt als Eltern nicht mehr weiter gewusst haben, weil wir auch nur Menschen sind und die Anna ist unser erstes Kind und wir sind nicht die super Eltern und dann sind halt Dinge nicht gut gelaufen. Aber mit Hilfe haben wir das jetzt gut hinbekommen. Ja. Also mir ist das so wichtig, dass man da auch diese falsche Scheu oder diesen falschen Stolz ablegt und sagt, hey, wenn mir Auto Service bringt, braucht dann schraube ich auch nicht selber dran herum, sondern bringe sie in die Werkstatt. Ja. Also habt ihr keine Scheu, auch Hilfe zu holen. Ja. Das Problem ist, wenn wir diese inneren Blockaden haben, ja, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, ja. wenn wir diese inneren Blockaden haben, im Endeffekt, ich habe schon vorher gesagt, zerstörerische Lust entwickelt sich uns in uns immer daran, wenn wir kein, nicht oder zu wenig Lust an Gott empfinden können. Ich bin überzeugt davon, dass wir als Menschen existenziell, also wirklich, dass das überlebensnotwendig ist, dass dieses Lustbedürfnis, das gestillt wird, das uns Gott schenken will. Und wenn dieses Bedürfnis an Lust nicht von Gott gestillt wird, ja, dann müssen wir uns andere Sachen suchen, weil wir es sonst nicht ertragen. Weil das einen Schmerz oder eine Leere hinterlässt, diese Lücke, die Gott nicht ausfüllt, ohne die wir im schlimmsten Fall nicht überleben können. Ich habe mich viel mit Sucht und mit suchtkranken Menschen beschäftigt und Menschen werden nicht deswegen abhängig, weil das so klasse ist, sondern Menschen stürzen dann in eine Sucht ab, wenn das so ein fürchterlicher Schmerz in ihnen ist, dass sie den einfach nicht ertragen können und dass sie irgendeine Lösung finden müssen, um zu überleben. Also aus Sucht ist im Endeffekt eine, sozusagen, wenn ich mir selber Medikamente zusammensuche, die aber überhaupt nicht helfen oder mir überhaupt nicht gut und die es vielleicht momentan leichter machen, aber mich im Endeffekt kaputt machen. Ja. Und ich glaube, so ist das auch, wenn wir diese tiefe Sehnsucht, dieses tiefe Bedürfnis nicht von Gott gestillt bekommen in unserer Seele, dann müssen wir irgendwas anderes uns nehmen, weil sonst schaffen wir es nicht. Sonst kriegen wir die Kurve nicht. Sonst können wir, glaube ich, nicht wirklich überleben. Wären wir bitter, hart, zynisch und im schlimmsten Fall böse. Das war richtig bösartig, ja. Wenn da diese Not in uns so groß ist. Ja. Ein Wort noch zur sexuellen Lust. Auch die gehört zum Menschsein dazu. Das ist nichts Schlechtes. Gott hat uns geschaffen als Männer und Frauen und Gott will, dass wir Männer und Frauen uns sexuell attraktiv finden, weil das etwas auch etwas von seinem Wesen widerspiegelt. Ja. Im Endeffekt ist sexuelle Lust das tiefste Abbild von der Lust Gottes an sich selbst. Wenn zwei unterschiedliche Personen eins werden, ja, im Liebesakt, wenn Mann und Frau eins werden im Liebesakt, ja, ist das das tiefste und schönste Abbild von Gottes Dreieinigkeit, wo Gott, Vater, Sohn und Geist in Liebe sich vereinigen und aus dieser Liebe heraus die Schöpfung entstanden ist. Ja. Also das, ich finde das furchtbar, wie banal Sexualität heute gesehen wird eigentlich und wie oberflächlich, weil das so viel mehr ist als nur diese körperliche Lustbefriedigung. Ja. Das ist so viel mehr und so viel tiefer. Und wahrscheinlich, und es gibt Leute, die sagen, wahrscheinlich ist unsere Sexualität deswegen so massiv angegriffen, weil das eben so ein unglaublich tiefes Abbild von Gottes Größe und Herrlichkeit und seiner Wesen ist. Deswegen setzt der Feind alles dran, um das kaputt zu machen, zu pervertieren und uns und andere damit zutiefst zu verletzen. Ja. Wir sind überzeugt davon, dass Sexualität ihren Raum in der Ehe zwischen Mann und Frau hat und sonst nirgends. Ja. Und das heißt nicht, dass Menschen, die das nicht so leben, jetzt böse und grauslich und bär sind. Wir leben in einer kaputten Welt. Wir sind selber auf gewisse Weise kaputt und natürlich ist der Bereich der Sexualität genauso kaputt. Und deswegen kommt es zu allen möglichen und unmöglichen Dingen in dem Bereich, so wie überall anders auch. So wie Menschen mit Geld nicht umgehen können, andere Menschen können mit Macht nicht umgehen, können andere Menschen mit Sex nicht gut umgehen. Das ist einfach so. Ja? Und das gibt niemandem das Recht, diese Menschen zu verurteilen oder schlecht zu reden. Wer seine Sexualität nicht so lebt, wie Gott das sich vorgestellt hat, ja, der ist ein grauslicher, perverser Bäh. Sondern ein ganz normaler Mensch, so wie wir auch. Und ich sage ihm, mein Zugang ist, dass ich heterosexuell bin, macht mich nicht zu einem besseren Christen und nicht zu einem besseren Menschen. Ja. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche wirklich diese Liebe gegenüber allen Menschen leben, auch wenn sie in dem Bereich ihre Probleme haben. Und in dem Bereich nie zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Ja. Das macht sie nicht zu schlechteren Menschen. Sie sind von Gott nichts weniger geliebt als Liebe. Und das ist mir wirklich, wirklich wichtig, weil gerade, und mir ist das deswegen so wichtig, weil die Christen sich schwer schuldig gemacht haben an diesen Menschen. Da ist viel Unrecht seitens der Kirche passiert gegenüber Homosexuellen, Transsexuellen und was es da alles gibt. Ja. Wenn Menschen auch nicht verheiratete Menschen Sex gehabt haben, das hat die Kirche sich wirklich mit großer Schuld auf sich geladen. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir das anders leben und besser leben und Jesus-mäßig mit diesen Menschen umgehen und nicht mit dieser harten und verurteilenden Haltung, die diese Menschen so oft von Christen erlebt haben. Ja. Sexuelle Enthaltsamkeit kann auch ein Schatz sein. Ja. Das wird heute in der so mit fast mittelalterlich anmutenden Bildern lächerlich gemacht. So, na, wenn man keinen Sex hat, dann weiß es nicht was. Kriegt man eitrige Pippeln am Hirn und wird psychisch krank oder so. Da denke ich mir schon, das ist, ich übertreibe jetzt, ja, aber manchmal geht das schon wirklich in Richtung mittelalterlichen Aberglauben, was die Leute da alles so von sich geben. Und dann denke ich, na, das stimmt ja nicht. Das muss ja nicht so sein. Ja. Und es ist natürlich nicht einfach. Ich weiß es selber, ich war 10 Jahre allein, bevor ich geheiratet habe. Und das waren verschiedene Phasen. Es hat Phasen gegeben, da habe ich es genossen, allein zu sein und unabhängig zu sein. Und es hat Phasen gegeben, da war diese verzehrende Sehnsucht da, die allein seid wahrscheinlich auch alle kennt, auf eine gewisse Weise. Ne? Die vielleicht sicher nicht fremd ist. Ja. Aber da haben wir auch Jesus als unsere Hilfe, der uns dabei stehen kann, der unser Trost und unser Halt und unsere Stütze ist da drinnen. Ja. Wenn man nichts isst, dann stirbt man. Wenn man keinen Sex hat, stirbt man nicht. Auch wenn es schmerzhaft ist, allein zu sein. Und das ist auch wichtig, dass man das stehen lassen, dass man stehen lassen. Das ist für die, die nicht verheiratet sind, da ist ein Schmerz da. Weil, wenn man nicht dazu berufen ist, und das sind nicht so viele, dann ist das nicht einfach. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig, dass man für die Leute da sind. Ja? Und ein offenes Ohr für diese Leute haben. Das ist genauso wichtig. Ja. Und ich muss mir ganz persönlich sagen, auch, dass die Margit und ich unseren ersten Sex in der Hochzeitsnacht hatten, das war kein einfacher Weg dorthin. Ja, ja, es ist so. Ja. Weil ich will da nicht so jetzt unrealistische Bilder hochhalten, haben wir doch alle nichts davon. Ja. Aber wisst ihr, was ich erlebt habe oder was wir beide erlebt haben auf dem Weg dorthin, ist immer wieder Gottes Gnade, Liebe und Unterstützung. Wisst ihr, wenn man sich vornimmt, das so zu leben, wie Gott sich das wünscht, dann haben wir das erlebt, wie Gott dann immer wieder beisteht, wie Gott dann immer wieder hilft und immer wieder da ist für einen. Dann lasst Gott einen nicht hängen. Und das haben wir wirklich so stark erlebt und ich bin so froh und dankbar, dass wir uns dafür entschieden haben und das durchgezogen haben, nicht so sehr, damit wir uns da jetzt ein goldenes Sternlaub daher bieten können, sondern weil ich so viel mit Gott erlebt habe auf diesem Weg. Oder eigentlich mal beide. Gell? Wir haben beide so viel mit Gott erlebt und das hat unsere Beziehung zu Gott so sehr vertieft. Und das hat unsere Beziehung zueinander auch sehr gut getan. Also auch das ist so ein Märchen, dass das nicht geht.
Oder dass man die Katze im Sack kauft.
Dass man die Katze im Sack kauft. Habe ich nicht. Das ist alles Käse. Alles so. Es ist natürlich, wenn man ohne Gottes Hilfe ist, es extrem schwierig, das ist mir schon klar, aber mit Jesus geht das und ist das möglich und kann man so tolle und schöne Sachen erleben. Also das auch als Ermutigung auf diesem Weg. Ich komme zum Schluss. Ich möchte abschließen mit einem Bibelvers aus Prediger 9. Die Verse 7 bis 9. Wo es heißt, deshalb iss, trink und sei fröhlich dabei. Denn Gott gefällt dein Tun seit langem. Gott gefällt es, wenn wir unser Leben genießen. Trag saubere Kleidung und pflege dein Gesicht mit Salbe. Sei glücklich mit der Frau, die du liebst und genieße jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens, das Gott dir auf dieser Erde gegeben hat. Denn das ist der Lohn, den du für deine irdischen Mühen bekommst. Gott will, dass wir das Leben genießen. Gott will, dass wir die schönen Seiten des Lebens genießen. Gott will, dass wir sie luftvoll genießen, die schönen Dinge des Lebens. Ja. Ein Satz noch zur sexuellen Lust. Sexuelle Lust und sexuelles Begehren sind laut Paulus ein Abbild von Gottes Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns. Ich glaube nicht, dass Jesus das platonisch gemeint hat, das Bild vom Bräutigam und von der Braut. Und ich glaube auch nicht, weil Jesus auch einmal gesagt hat, in der Ehe, in der Ewigkeit, wenn wir bei Jesus sind, werden wir dann keinen Sex mehr haben, ja, werden wir sein wie die Engel, sagt er. Ich glaube nicht, dass wir dann in der Ewigkeit kastrierte, lustlose Wesen sind. Im Gegenteil. Aber dann brauchen wir dieses Abbild nicht mehr. Wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sind, dann werden wir, sexuelle, menschliche Lust ist ein Abbild von der Lust an der tiefen und erfüllenden Lust an und Freude an Gott selbst. Die werden wir dann dort uneingeschränkt und ungefiltert und in voller Größe und Herrlichkeit erleben. Und deswegen werden wir dieses Abbild an gelebter Sexualität nicht mehr brauchen. Also auch das möchte ich euch noch mitgeben. Es ist ein Abbild und das Echte ist diese tiefe, tiefe Lust und Freude an Gott selber. Und da können wir mit Gottes Hilfe hinkommen. Jesus hat uns frei gemacht, auch da was Neues und Besseres zu leben. Und im richtigen Rahmen, jetzt kommt der Petrus, auf den ich schon vorher hingewiesen habe. Ihr seid freie Menschen. Doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Und wenn ich da jetzt statt Freiheit Lust einsetze, dann klingt das für mich so, ihr seid frei, Lust zu empfinden. Aber missbraucht eure Lust nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Lust umgeht oder wie ihr sie auslebt, dass ihr Diener Gottes seid. Jesus hat gesagt, das wichtigste und größte Gebot, liebe Gott mit allem, was du hast. Und liebe deine Mitmenschen so wie dich selber. Und mit der Lust dieses, wenn unsere Lust in diesen Rahmen sich abspielt, dann ist daran überhaupt nichts Falsches, sondern im Gegenteil. Dann ehren wir Gott damit, weil wir auch damit ein Stück von seinem Wesen und Charakter widerspiegeln. Und damit möchte ich abschließen. Und ich möchte euch jetzt noch fürs Gebet was mitgeben. Wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die dich davon abhalten, deine größte Freude zu finden, bei Gott zu finden, ja, oder wenn Gott dir ein bisschen was gezeigt hat, was dem im Wege steht, ja, dann hol dir heute Gebet und Hilfe. Ja. Oder wenn du einen Schmerz oder irgendetwas in dir trägst, ja, eine tiefe Not oder etwas, ja, wo du sagst, da brauche ich, ich schaffe das nicht. Ja. Ich muss das auf irgendeine Art und Weise stillen und ich schaffe das nicht auf die Weise, wie Gott es von mir möchte. Dann lade ich dich ein, ja, dass du halt einen Schritt davor zugehst damit. Weil, wie gesagt, Heilung ist möglich. Heilung ist immer möglich. Und wenn es heute nicht vollständig passiert, dann mach heute den ersten Schritt davor zu und hol dir gegebenenfalls auch Hilfe. Ja. Und wenn du schon weißt, aha, da erlebe ich was nicht gut ist und da sollte ich umkehren, dann mach das heute, ja. Nutzt die Chance, weil es hat so eine Kraft, wenn wir das laut aussprechen und wenn uns jemand anderer laut Vergebung dafür zuspricht. Ja. Das als eine Kraft, eine so eine heilsame Kraft dahinter, die soll man nutzen. Und ansonsten, ja, lade ich jetzt den Heiligen Geist ein, dass er macht, was er möchte. Und ich möchte euch auch, wenn ihr immer jetzt in die Gebetszeit reingehen, auch bitten, wieder, haltet da mal inne, geht jetzt nicht gleich los, hört da mal rein, spürt da mal rein, ob euch was sagt.
Dann kann ich einen kleinen Gedanken dazu noch sagen. Ja. Ach,